Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und ich bin auch Ehefrau und Mutter. Und wie viele Familien fand ich die vergangenen Wochen anders als sonst. Der Shutdown war eine Herausforderung. Für viele hat es ja bedeutet, wow, eine schöne Zeit, mehr Zeit mit den Kindern, mit dem Partner, ein bisschen zur Ruhe kommen. Andere waren froh, dass sie doch auch ab und zu mal zur Arbeit gehen konnten. Nicht jeder blieb ja im Homeoffice. Und für manche war es ganz furchtbar. Es war zu eng, man ging sich auf die Nerven. Der ein oder andere geht mittlerweile richtig auf dem Zahnfleisch. Ehen zerbrachen oder zerbrechen jetzt. Und es kam auch zu viel Gewalt, häuslicher Gewalt mit Partnern oder auch Kindern als Opfer. Mein heutiger Gast sagt, eigentlich ist die Corona-Krise ein riesiges Experiment. Und zwar ein Experiment, das keine Ethikkommission jemals genehmigen würde. Wir setzen Paare und Familien aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Ländern und Kulturen dem gleichen Stress aus und schauen, was passiert. Was hält eine Partnerschaft aus? Wie gehen Partner mit Stresssituationen um? Warum wachsen die einen an der Krise und die anderen scheitern? Darüber spreche ich heute mit Frau Professor Anne Milek. Sie leitet an der Universität Münster die Arbeitseinheit Paar- und Familienpsychologie. Vorher hat sie lange als Paartherapeutin gearbeitet. Sie hat in Köln, Zürich und in Tucson, Arizona gelehrt und geforscht. Und sie interessiert sich besonders für die Frage, wie Menschen gemeinsam Stress verarbeiten, wie Familien ihre gemeinsame Zeit gestalten und wie sich dieses Familienleben auf ihre Gesundheit auswirkt. Frau Professor Milek, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ein kurzer Hinweis noch für meine Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle. Wenn ihr nach dieser Podcast-Folge noch Fragen habt oder eure eigene Geschichte passend zum Thema loswerden wollt oder irgendwas anderes uns mitteilen wollt, dann schreibt mir oder schickt mir eine Sprachnachricht an podcast@tk.de und in ein paar Wochen machen wir dann eine Feedback-Folge und beantworten so viele Fragen wie möglich nochmal mit unserer Expertin. Frau Professor Milek, dieser Shutdown hat begonnen ziemlich plötzlich, ziemlich überraschend. Und als das Ganze losging, was ist Ihnen da als Forscherin zum Thema so durch den Kopf gegangen? Womit haben Sie gerechnet?
Also erstmal war ich natürlich auch selber betroffen. Auch ich bin in einer Partnerschaft und Mutter. Und ne, die ersten Tage waren tatsächlich erstmal Krisenmanagement, auch im persönlichen und im beruflichen Bereich. Wie kann man sowas alles managen? Dann kam aber das in Ihrem Intro Gesagte doch relativ schnell auch als Überlegung im Sinne von Wahnsinn, was da jetzt im Moment in der Welt los ist und wie Paare und Familien, was da im Moment zu schultern ist. Und da kamen einem natürlich auch Ideen als Stressforscherin, was man da auch lernen kann für die Zukunft an einer solchen Situation.
Was hören Sie denn so aus den Beratungsstellen? Was erzählen die ganzen Kollegen?
Die haben natürlich auch erstmal die Schwierigkeit, das Ganze auf elektronisch umzustellen. Einigen ist das schneller gelungen als anderen, aber auf jeden Fall ist da ganz große Bereitschaft da, auch weiterhin Angebote in anderen Formaten anzubieten. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance. Da wird jetzt ganz viel auch technisch vorangetrieben, was ist möglich. Und natürlich ist das eine Anpassungsphase, wo auch Paare erstmal so für gewonnen werden müssen. Nicht jedermanns Sache ist sowas, jetzt auf einmal digital mit dem Berater, mit dem Therapeut irgendwie in Kontakt zu treten. Online-Angebote haben großen Zulauf jetzt in so einer solchen Situation. Und es wird schon auch versucht, irgendwie die digitalen Möglichkeiten da auszuschöpfen.
Aus Corona-Gründen sind wir beide ja jetzt auch nicht in einem Raum. Ich sehe Sie jetzt auch auf dem Bildschirm. Und ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank, Sie haben eine lebendige Mimik und Sie sind kommunikativ. Aber mir fehlt etwas. Also ich finde, Sie fehlen mir hier persönlich. Ich kann Sie oder Sie mich zeitverzögert nur wahrnehmen. Wir kriegen nicht jede kleine Regung mit. Wir können uns nicht richtig, also sozusagen auch erschnuppern. Ich selbst als Ärztin spüre in der Praxis auch, wenn ich jemanden telefonisch oder online berate, dass da was fehlt. Und gerade so, wenn es so um Psyche und so Soziales geht, wie ist denn das? Also was empfinden Sie in so einer Gesprächssituation?
Also ich würde das absolut genauso sehen. Es ist nicht das Gleiche. Es fehlt ein Kanal. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, die Stimme Also na, irgendwie bestimmte paraverbale Signale zu transportieren, zeitverzögert, aber immerhin, wir sehen uns, das ist ein weiterer Kanal, aber dieser im gleichen Raum sein, das Riechen, das gegebenenfalls auch berühren können, gerade für Paarberatung, wo na, auch das ja ein Thema ist, gegebenenfalls, wo man na, auch eine tröstende Geste, die dann ganz anders wahrgenommen wird. Als Therapeut sitzt man anders dem Paar gegenüber. Man kann sie nicht so gut beide anschauen. Es ist einfach nicht die gleiche Dynamik. Es fehlt ein Kanal. Ganz, 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 ganz wichtig und ganz wichtiger Punkt. Aber bestimmte Dinge gehen. Also es ist sicherlich nicht das Gleiche, aber im Vergleich zu gar keiner Paartherapie oder Familienberatung sicherlich auch eine etwas Wichtiges, was man da mitnehmen kann.
Welche Probleme beobachten Sie jetzt zunehmend? Was passiert zu Hause?
Ja, ich kann da vor allem eben eher aus der Forschung berichten. Und auch da warten wir eigentlich noch auf die Studienergebnisse. Die Studien laufen noch. Wir sehen ganz klar eine erhöhte Belastung von Eltern im Moment, die also sehr viel mehr als Paare, die keine Kinder haben, darüber berichten, dass sie an ihre Grenzen kommen. Wir hören natürlich auch von eben mehr Konflikten. Das lässt sich sehr gut erklären aufgrund von eben der Stressbelastung, die jetzt durch Corona für viele Paare ganz unterschiedlicher Art, ne? Der Stressor ist sicherlich zwar der gleiche, aber wie das Paare erleben, ist ja im Moment sehr, sehr unterschiedlich. Das hören wir auch. Und Sie haben es schon angesprochen, auch Gewalt ist ein Thema. Da wissen wir natürlich nicht, was die wirklichen Fallzahlen sind. Da ist sicherlich viel als Dunkelziffer zu bezeichnen, weil das ein Thema ist, über das man nicht sprechen mag. Und was aber sicherlich auch für einige Paare eine Rolle spielt.
Jetzt ist so eine Situation, wo alle aufeinander hocken, sagt man oder vermutet man ja vielleicht auch so einen Beschleuniger-Effekt?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und da stimmen mir auch einige Kollegen zu, dass man sich das jetzt wie so einen Schnellkochtopf vorstellen kann. Da ist eben von draußen Druck drauf auf dem System. Das kann irgendwie dazu führen, dass das Essen schneller fertig ist und dass man da irgendwie jetzt auch sich schneller vielleicht kennenlernt in einer Situation und merkt, ja, hey, das ist genau der Partner, mit dem ich durch solche Krise auch gehen möchte oder gehen kann und man sich irgendwie dadurch, dass man vielleicht mehr Zeit miteinander verbringt, vielleicht auch extra dafür zusammengezogen ist, wenn man vorher irgendwie doch räumlich getrennt war oder so und merkt, hey, das klappt super, wir haben irgendwie doch da ähnliche Arten, ähnliche Werte. Es kann aber auch deutlich machen, dass vielleicht eben Meinungen oder Ansichten sehr auseinandergehen und man jetzt schneller, als man das vielleicht sonst mit Ablenkung bemerkt, dass das doch nicht so gut zusammenpasst oder bestimmte Muster, die sowieso immer schon da waren, jetzt auf einmal durch den Druck von außen und die fehlende Ablenkung oder auch den fehlenden Austausch sich dann einfach verstärken.
Bleiben wir jetzt mal bei den Paaren. Vielleicht können wir nachher nochmal über die Familien speziell sprechen. Was sind denn so die häufigsten Probleme von Paaren? Und Sie haben ja gesagt, die werden jetzt besonders sichtbar in dieser Quarantänephase oder in der Shutdown-Phase.
Es kommt ein bisschen darauf an, ob man die Paare selbst fragt oder die Therapeuten, die die Paare betreuen. Wenn man so fragt, warum kommen sie denn, dann ist Kommunikation, irgendwie Sexualität, Kindererziehung, Finanzen, Herkunftsfamilie, sind das alles so große Themenblöcke, auch Umgang mit Stress durchaus, die Paare anführen, wo sie einfach sagen, okay, hier würden wir gerne Unterstützung haben. Wenn man dann eben Therapeuten fragt, dann kommen auch gerne mal noch so Themen wie eben Dominanz, Machtgefälle im Paar, was eben auch von außen oft als Problem gesehen wird.
Wenn man jetzt das Thema Kommunikation nimmt, Kommunikation ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Was sind denn Fallstricke in der Kommunikation?
Ja, der Klassiker ist natürlich, dass man irgendwie sich in einer Form und einer Art und Weise streitet, die eher dysfunktional ist. Das kann alle möglichen Dinge beinhalten, zum Beispiel wie sich eigentlich einer Kommunikation entziehen, gar nicht mehr miteinander reden, jeglichem Streit aus dem Weg gehen, einfach abblocken. Das hat sich als sehr negativ und auch scheidungsprädiktiv erwiesen. Also wenn man solches Verhalten an den Tag legt, ist das irgendwie und sich sowas nicht ändert, irgendwie eine gute Vorhersageindikator, dass so eine Beziehung dann eben auf Dauer nicht aufrechterhalten bleibt. Aber natürlich, ne, irgendwie in ein nörgelndes, allgemeinerndes, verallgemeinerndes Kritikverhalten. Ne? Immer machst du das, du bist so ein richtiger Blödmann mittlerweile geworden. Früher hast du dich irgendwie noch für mich interessiert, jetzt machst du nur noch dein eigenes Ding. Also so diese allgemeinen, ne, personenbezogenen Zuschreibungen, du bist schuld, das bringt natürlich das Paar nicht weiter. Ne? Das ist also sicherlich was, an dem man aber auch sehr gut arbeiten kann. Da gibt's Techniken, da gibt's Tricks und Tipps, wie man, ne, lernen kann, in besonders emotional geladenen Situationen eben genau nicht in dieses Muster zu verfallen.
Verraten Sie uns da was? Also verraten Sie uns mal einen Trick.
Zum Ersten schon mal sich dessen bewusst zu sein, dass man so die Tendenz hat, gerade wenn man vielleicht emotional betroffen ist, so zu reagieren und genau zu gucken, was ist das denn? Also was mache ich denn dann eigentlich falsch? Und dann im Vorfeld sich schon zu überlegen, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Was könnte ich dann alternativ, wenn ich mich so fühle und eigentlich das sagen will, was könnte ich denn noch sagen? Was meine Betroffenheit genauso rüberbringt, vielleicht sogar viel besser, nämlich vielleicht wirklich von mir reden, dann auch meinem Partner sagen, wie betroffen ich bin, ne, was das alles in mir emotional auslöst. Und von mir reden, bei mir bleiben, als nur so die Vorwürfe dahin zu plattern. Ne, das ist jetzt mal eins. Das ist so einfach gesagt, das ist gar nicht so einfach umzusetzen, das muss man schon sagen. Aber wenn man zum Beispiel weiß, dass man jemand ist, der eben dann schnell mal sagt, oh nee, eigentlich ist mir der Konflikt zu heiß, ich will gar nicht, ich gehe dem aus dem Weg, sich dessen zumindest schon mal bewusst zu sein und zu gucken, okay, unter welchen Rahmenbedingungen kann ich mich dann aber auf einen Konflikt und auf einen konstruktiven Streit quasi einlassen und dann mit dem Partner gemeinsam zu schauen, dass man diese Rahmenbedingungen schafft.
Also das heißt, ich verstehe, ich soll nicht sagen, du bist so unordentlich, sondern ich fühle mich hier irgendwie nicht so wohl, weil es sieht nicht so hübsch aus, oder?
Genau, ja, das ist schon mal ein sehr gutes Beispiel. Das kommt beim Partner ganz anders an. Du bist so unordentlich versus ich fühle mich hier eigentlich nicht so wohl, weil es nicht so aufgeräumt ist, ist eine ganz andere Aussage, die man vielleicht auch anders eben aufnehmen kann.
Manchmal hat man ja auch, man bespricht irgendwie ein Thema und gerät darüber in Streit. Und es können ja auch durchaus theoretische Themen sein. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass jeder irgendwas anderes quasi im Hinterkopf hat oder was anderes damit verbindet und man quasi wie aneinander vorbeiredet. Also da macht man sich gar nicht Vorwürfe und da redet man auch gar nicht über Gefühle, sondern irgendwie redet man so wellenmäßig aneinander vorbei. Wie kann man das beschreiben als Profi und was kann man dagegen tun?
Also das ist die sogenannte Parallelkommunikation. Da haben wir auch so ein schönes Wort vor, für, dass eben eigentlich jeder auf seinem Fahrgleis, wie so auf so einem Gleis, auf jeder seiner Stranglinie ist. Aber die treffen sich ja nie, sondern die laufen ja immer parallel. Da geht es eben auch darum, dass man dann gut schaut, hinzuhören, nicht nur bei sich zu bleiben, sondern hinzuhören, worüber spricht der andere und im Idealfall zu erkennen, dass das nicht das Gleiche ist. Und dann sich wirklich zu verabreden, zu sagen, okay, dein Thema ist eigentlich ein bisschen was anderes, lass uns erst über dein Thema reden und danach wechseln wir. Und dann möchte ich aber gern, dass du mir auch bei meinem Thema zuhörst. Vielleicht muss man das vertagen, vielleicht ist da nicht auch der Zeitrahmen dafür gegeben, aber einfach wirklich die Metaperspektive einzunehmen, festzustellen, wir reden hier eigentlich über was anderes. Und jeder hat so seine Agenda, jeder will so irgendwo hin, aber wir wollen nicht zum gleichen Ziel. Na, das ist ganz wichtig und spielt auch so ein bisschen in den Punkt mit rein, dass es ja nicht nur um Konflikt geht, wenn man Kommunikation anspricht, sondern auch um positive Kommunikation. Viele Paare kommen mit, wir wollen nicht mehr so viel streiten. Und das ist die eine Seite der Medaille, die Negativität im Paar. Ganz, ganz wichtig ist es aber auch, und das ist halt auch was jetzt vielleicht in der Corona-Krise deutlich wird, ist, nicht negativ zu sein, heißt ja noch nicht, dass man positiv miteinander ist. Das heißt, es gilt zum einen, Negativität zu reduzieren, aber auch das nette Miteinander wieder zu stärken und sich bewusst zu bemühen, einen positiven Umgang miteinander zu haben, mal was Nettes zu sagen, einem irgendwie mal ein Kompliment zu machen, einfach wertschätzend miteinander umzugehen. Und viele Paare in der Paartherapie sind ganz überrascht, wenn wir irgendwie an dem Kommunikationskonfliktmuster arbeiten, dass wir dann auch immer so Hausaufgaben aufgeben, wo sie dann irgendwie üben sollen, wieder netter miteinander umzugehen und kleine Nettigkeiten miteinander auszutauschen, weil das fällt nämlich meistens dann auch weg. Und beide Seiten der Medaille sind ganz, ganz wichtig.
Okay, das heißt, wir sollten mehr loben. Wir gucken, was am Partner schön ist und das verbalisieren. Ja. Ist doch schon mal genau. Die nächste Take-Home-Message. Sehr gut, ich habe schon was gelernt.
Ja. Super. Und es muss nicht nur unbedingt sogar verbal, also idealerweise verbalisieren, aber es darf auch nonverbal, ne? Es dürfen auch nonverbale Nettigkeiten sein. Das kann ein netter Zettel irgendwie.
Kühlschrank sein.
Am Kühlschrank sein oder ein gepflücktes Blümchen irgendwie auf dem Nachhauseweg oder ganz viele kleine nette Signale, die meinem Partner einfach zeigen, ich schätze dich, ich sehe dich, ich mag dich.
Jetzt sind in Corona-Zeiten viele Existenzen bedroht. Das macht einen unheimlichen Stress, die Angst, wie geht's denn beruflich weiter? Gehe ich womöglich pleite? Oder vielleicht auch eben die Sorge um ältere Familienangehörige, die jetzt im Krankenhaus sind, die man nicht besuchen kann, also oder im Altenheim. Das verändert sehr. Wie geht man um mit der existenziellen Belastung des Partners?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der ist gar nicht so einfach. Stress erleben ist was sehr Subjektives und empfindet den gleichen Stressor, empfindet jeder auch anders. Das heißt, Partner können das sehr unterschiedlich wahrnehmen, ne, die gleiche Rahmensituation. Und da haben es die Paare leichter, die über eine gute sogenannte gemeinsame Stressbewältigungsstrategie verfügen. Ne? Im Fachausdruck würde das dann eben dyadisches Coping heißen. Oh. Also die es gelernt haben, als Paar gut gemeinsam mit solchen Rahmenstressoren von außen umzugehen. Und die nicht in die Beziehung überschwappen zu lassen, sondern die wirklich gemeinsam als Paar unterstützend miteinander zu bearbeiten. Und auch das ist wieder eine sogenannte partnerschaftliche Kompetenz, die man trainieren kann, die eben einige Paare schon besser können als andere, die einigen Paaren leichter fällt als anderen, wo aber auch wieder Kommunikation, das gemeinsam miteinander über solche Stressoren reden, eine ganz große Rolle spielt. Zu gucken, verstehe ich meinen Partner? Weiß ich wirklich, was in dem jetzt vorgeht? Oder vermute ich das nur? Und wenn ich das genau weiß, was sind vielleicht auch Strategien, mit denen ich Ihnen oder ihr dabei helfen kann, eben besser damit umzugehen, unter der Berücksichtigung, dass ich ja selbst auch immer betroffen bin.
Und natürlich müssen wir auch über Sexualität sprechen. Was sind da die häufigsten Probleme und wie löst man das in der Paartherapie?
Die wenigsten Paare kommen mit dem Thema direkt vorne raus und sagen, hey, da würden wir gern dran arbeiten, sondern für viele sagen, oh ja, wir müssen das und das und das. Und dann, wenn man nachfragt, na, wie ist es denn mit ihrer Sexualität, sind sie da zufrieden? Da kommt man, naja, nee.
ja.
Ne, also das, und dann wird es zum Thema in der Therapie. Und da sind es natürlich ganz unterschiedlich von Funktionsstörungen bis hin zu unterschiedlichen Vorlieben oder einfach auch dem Fakt, dass man gar nicht genau weiß, was möchte der Partner. Also das wie so ein Tabuthema ist, wo man einfach dann mit Hilfe eines nicht so scheuen Therapeuten, der dann irgendwie den Sachen mal auf den Tisch bringt, einfach da auch den Rahmen schafft, um über bestimmte Themen mal zu sprechen oder bestimmte Übungen macht, die dann einfach so bestimmte Themen mal anbringen. Es gibt auch ganz nette Bücher, wo man irgendwie sich Anregungen holen kann, wo dann irgendwie intime Fragen. Also da gibt es eine ganze Reihe von irgendwie auch Techniken hin bis zu tatsächlich irgendwie auch körperbasierten Übungen, wo es dann um so wirklich so ein Erleben geht, wo man mit Streichelübungen oder eine ganze Bandbreite von Dingen, die man dann vielleicht auch machen kann, wenn das ein Thema ist.
Jetzt haben Sie schon Studien angesprochen. Sie sind ja forschende Paarberaterin sozusagen. Jetzt haben Sie vorhin ja auch schon mir gesagt, es ist ein riesiges Sozialexperiment. Auf welche Daten wird denn jetzt geschaut? Was untersuchen Sie denn jetzt eigentlich in dieser Phase?
Also eben das, was wirklich keine Ethikkommission je erlauben würde, ist, dass man so Menschen dann auf einmal jeglicher Sozialkontakte beraubt und dazu zwingt, jetzt dann auch zu Hause in Isolation erstmal zu sein, weil das eigentlich was ist, was ganz wider unser Natur ist. Ein Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, das ist eine ganz besondere Situation. Mhm. Und es ist ein Stressor, der weltweit derzeit alle Familien und Paare, alle Menschen betrifft. Es gibt regionale Unterschiede, nicht nur in Ländern, ja auch schon wieder in Bundesländern, wie dann in welcher Form damit umgegangen wird. Aber es bedeutet natürlich auch, dass es sehr interessant ist, jetzt zu schauen, welche Familienkonstellationen, welche Persönlichkeiten können mit solch einem Lockdown besser umgehen? Was sind Rahmenbedingungen, die es einem ermöglichen, das besser zu ertragen? Weil es ist für alle ein Stress. Und welche Rahmenbedingungen führen eben dazu, dass Familien daran zerbrechen oder auch Personen eben besonders drunter leiden?
Also ich meine, so ganz laienmäßig würde ich sagen, alle, die mit großem Haus und Garten und Wohlstand und sicherem Einkommen und Kinder sind vielleicht schon größer und sind in der Lage, das Homeschooling allein digital zu bewerkstelligen, denen geht's gut.
Das könnte man so meinen. Wir werden gucken, ob das unsere Datenlage auch so unterstützt. Wir haben genau das gefragt. Ob wirklich die Gartengröße, das Trampolin im Garten, ob das dann der Indikator ist, der den Unterschied macht im Vergleich zur vierköpfigen Familie, die vielleicht auf 80 Quadratmetern in einer Hochhauswohnung in drei Zimmern mit Homeoffice und Kurzarbeit leben müssen und zwei Kindern, die irgendwie in einem Kindergarten und in der Schule sind. Das also wäre auch meine Vermutung. Wir sehen so ein bisschen an der Datenlage, dass tatsächlich Familien mit Kindern im Alter zwischen 3 und 6 sich als besonders belastet eben derzeit ansehen, aber auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Also Menschen, die eher die Tendenz haben, sich viel Sorgen zu machen, so von Haus aus schon, könnte ich mir vorstellen, dass die selbst mit Garten und diesen Rahmenbedingungen eben sich belasteter fühlen und das dann auch wiederum auf den Partner und die Kinder übertragen. Das heißt, so bestimmte persönliche Prädispositionen, wie da sind für Familien, die, wenn die da sind, eben auch irgendwie das Ganze schwerer ertragbar machen, mal unabhängig vom Setting und von den Finanzen.
Haben Sie schon Erkenntnisse über den Einfluss der Mentalität, der Kultur, der Nation? Also gibt's gechilltere oder verspanntere Nationen?
Da sind wir tatsächlich dran. Also wir sind im Moment in einem Konsortium mit über 30 verschiedenen Forschern aus 32 verschiedenen Ländern, die eben genau diese Frage jetzt beantworten wollen. Ist es in Indien schwieriger zu ertragen oder sind da die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass es einem schwerfällt, ganz andere als die hier in Deutschland, in Frankreich oder in den USA vorliegen? Ist das Gesundheitssystem, spielt das eine Rolle? Sind es kulturelle Eigenschaften oder kulturelle Erfahrungen, die man gemacht hat? Oder ist es ganz pragmatisch tatsächlich eben der Lebensraum, der in einer indischen Großfamilie eben ganz anders aussieht, auch was Zugang zu bestimmten Möglichkeiten vor Ort hat, überhaupt eine Maske zu beschaffen? Oder Arbeitsbedingungen, wo wir hier eben ja auch ganz digital ganz anders ausgestattet sind als dort. Erste Arbeiten von Kollegen, die in die Richtung gehen, deuten darauf hin, dass es vielleicht wirklich eben eher individuelle Faktoren sind, die da eine Rolle spielen, wie belastet man ist und gar nicht so sehr es daher rührt, aus welcher Kultur man kommt. Aber das muss ich natürlich jetzt in weiteren Studien eben erstmal zeigen und da sind wir sehr gespannt auf die Daten.
Was macht man, wenn der Partner sich gehen lässt? Viele lassen sich jetzt, schminken sich nicht mehr oder waschen sich nicht mehr, rasieren sich nicht mehr, ziehen sich nicht mehr hübsch an füreinander. Ist das ein Problem?
Ja, das kann durchaus zu einem Problem werden. Also nur, wenn man irgendwie das Gefühl, das ist ja auch so ein bisschen Art von Wertschätzung, die man gegenseitig sich zeigt, also auch so ein bisschen so ein Prickeln, was auch viele Paare sagen, so irgendwie, ja, es ist weg, wir kennen uns so gut. Und dann macht genau das Fünkchen eben auch nochmal was aus, ob man sich für den anderen noch Mühe gibt. Und da wäre es auf jeden Fall wichtig, wenn man merkt, dass einen das wirklich stört und man das wieder persönlich nimmt in irgendeiner Form, dass man darüber spricht als Paar und sich da vielleicht auch verabredet. Muss ja nicht jeden Tag sein, aber dann wirklich also Date Nights oder Date Tage schafft, wo man dann auf jeden Fall die Jogginghose tief im Schrank lässt und vielleicht, obwohl es vielleicht keinen Anlass gibt und man eben nicht aus ins Restaurant geht, sich doch verabredet, was Schönes zu kochen und sich dafür auch mal schick anzuziehen. Das kann ja auch am eigenen Küchentisch sein.
Oder auf dem eigenen Küchentisch.
Oder auf dem eigenen Küchentisch.
Okay. Haben Sie Erfahrung, was der Stress in der Beziehung mit der Gesundheit macht?
Ja, und leider eben da haben wir sehr gute Daten, die eben zeigen, dass Stress, vor allem chronischer Stress, sehr, sehr schädlich für die Gesundheit ist. Also wirklich Lebensjahre, die wir weniger leben, aufgrund von Stress, der dann mit mehr Cortisol-Ausschüttung, mit schlechterer Schlafqualität und all sowas einhergeht, was dann wieder eben prädiktiv ist für höhere Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und alle möglichen Risiken, höhere auch psychische Belastung, Depression etc. Also da haben wir sehr belastbare Daten, die das eben zeigen. Und Stress in der Partnerschaft ist da auch ein Faktor, der natürlich auch mit reinspielt.
Und aktuelle Studien zeigen ja jetzt auch, dass die häusliche Gewalt massiv angestiegen ist. Da würde ich eigentlich gerne mal wissen, was passiert in den Köpfen der Menschen? Es sind ja auch nicht immer nur Männer, sondern es sind durchaus auch Frauen, die mal zuschlagen, was auch für Männer durchaus sehr demütigend ist und auch ein Tabuthema ist, wie ich mitbekommen habe. Also was passiert in den Köpfen? Und kann man da irgendwelche Warnsignale vielleicht auch formulieren oder wahrnehmen?
Da spielt auch Stress tatsächlich wieder eine Rolle. Wenn wir ausgeglichen sind, wenn wir uns soweit wohl in unserer Haut fühlen, die Umgebung kontrollierbar ist, gelingt es uns auch einfacher, bestimmte Dinge nicht eskalieren zu lassen, sich selbst unter Kontrolle zu haben. Mhm. Und wenn das aus den Fugen gerät, wie in solch einer Situation jetzt, und zwar für beide Partner, das heißt, keiner diesen deeskalativen Part übernimmt, sondern beide eigentlich sich nur aufschaukeln, kann sowas sehr viel schneller aus einer Situation heraus passieren, dass man sich eben nicht mehr im Griff hat. Und da zeigt das tatsächlich, Frauen, auch in Bezug auf verbale Gewalt, aber auch körperliche Gewalt, dass da die Fallzahlen höher sind, als man so meinen sollte. Ne, dass aber oft die Gewalt, die dann im Krankenhaus landet, das ist die Gewalt, die oftmals von Männern angewandt wird, weil die einfach körperlich stärker sind. Mhm. Aber wenn man später fragt, wer hat eigentlich angefangen, ist es nicht unüblich, dass man dann als Antwort erfährt, ja, sie hat zuerst geschlagen. Mhm. Ne? Also deshalb, das geht wirklich von beiden Seiten aus. Und da ist es natürlich umso wichtiger, wirklich auch Strategien zu entwickeln, wo man selbst merkt, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt verliere ich hier gleich meine Selbstkontrolle. Und dieses ein Frühwarnsystem entwickelt, dass man das schon vorher merkt und dann aus der Situation rausgeht. Mhm. Es schafft sich dann entweder wirklich einfach räumlich zu trennen, rechtzeitig zu merken, okay, das eskaliert. Ist jetzt kritisch hier, eskaliert. Dann, da gibt es auch Strategien, so wirklich Muskelentspannung zu wählen oder einfach sich kurz selber zu sammeln. Da gibt es eine unterschiedliche Arten, was dann auch für jeden selbst funktionieren kann. Mhm. Ne, muss man dann selber rausfinden. Aber dass man das irgendwie in den Griff gekriegt, ist auf jeden Fall wichtig, weil es kann gerade unter Stress eben dazu kommen, dass man diese Selbstkontrolle verliert.
Das heißt, Ihr Rat ist, in der Situation rausgehen und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt es ansprechen, inhaltlich, aber ich lerne jetzt gerade auch über Kommunikation sprechen. Also wie gehen wir miteinander um? Also nicht nur inhaltlich klären, ne?
Mhm. Nicht nur inhaltlich klären, sondern wirklich auch wie am besten in einer Situation, wo beide ruhig sind und sich eben, wo dies nicht emotional geladen ist, über diese Metakommunikation sprechen. Und es kann durchaus sein, dass man in dem Moment gar nicht mehr die Kraft hat, was zu sagen groß, ne? Dass man aber wie im Vorfeld ein Signal abmacht, sei das irgendeine bestimmte Handbewegung, irgendeine rote Karte, irgendwas, was man dann wie ziehen darf, im Sinne von so, okay, jetzt müssen wir sofort aufhören, weil ich bin am Limit, ich merke, ich verliere meine Selbstkontrolle. Wir brechen es hier ab, ohne große Worte, dass vom Partner auch akzeptiert wird, dieses Signal, weil es ist ein Unterschied, ob ich aus einer Situation rausgehe und sage, hey, ich bin nicht mehr bereit, jetzt hier mit dir zu streiten und diesen Rückzug, den ich vorhin mal angesprochen habe, einfach so Kommunikation zu verweigern. Das kann ja auch ein Mittel sein, dass den Partner noch dann gerade zur Weißglut bringt. Oder es kann aber auch genau der Weg raus sein, den man nutzen muss, bevor es dann so eskaliert, dass man es nicht mehr im Griff hat. Und diesen Unterschied, der ist ganz wichtig für den Partner zu sehen. Ist es jetzt, weil ich habe keinen Bock mehr mit dir darüber zu reden, ich ziehe mich jetzt hier raus? Oder ist es, ich kann nicht mehr? Ich bin an einem Punkt, wo ich ganz kurz vor genau diesem Ausraster bin. Und da eine Abmachung als Paar zu treffen und ein klares Signal, was ist es jetzt? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um eben genau Gewalt dann möglichst dem vorzubeugen und zu deeskalieren.
Und wann ist dann der richtige Zeitpunkt, zur Paartherapie zu gehen?
Jederzeit. Also das ist so dieses... wenn man merkt, hey, wir haben hier irgendwas, wo wir nicht alleine weiterkommen, wo es uns aber helfen würde, wenn wir mit einer dritten Person im Raum einfach mal unseren Knopf lösen, einfach dieses Thema mal ansprechen, dann ist das eine gute Idee, einen paar Therapeuten oder einen paar Berater aufzusuchen und genau dieses Thema anzusprechen. Auf jeden Fall, bevor wirklich schon der Scherbenhaufen da liegt.
Kommen wir mal noch zur Familientherapie. Was ist der Unterschied Paartherapie, Familientherapie? Wir haben ja öfter jetzt schon gehört, dass es einen großen Einfluss hat, wie es dem Paar geht, was mit den Kindern ist. Können Sie da was zu erklären?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Also familientherapeutische Settings beziehen dann meistens alle Akteure mit ein, wo man sich dann auch wirklich gemeinsam an den Tisch setzt oder in verschiedenen Subgruppen irgendwie miteinander arbeitet, während Paartherapie ganz klassisch wirklich eben die Arbeit mit dem Paar und im Paar fokussiert. Was nicht heißt, dass nicht auch Erziehungsthemen etc. so behandelt werden, aber das Kind wird nicht direkt mit einbezogen oder die Kinder oder andere Familienangehörige. Gleichzeitig zeigen aber Studien, dass das dann dem Kind trotzdem zugutekommt. Wenn es das Paar schafft, eben anders zu kommunizieren oder bestimmte Probleme zu lösen, die in der Dynamik irgendwie da sind, dass sich das dann auch auf das Familienklima auswirkt und bestimmte Prozesse, oder vielleicht auch bestimmte Symptome, die das Kind gezeigt hat, sich dann einfach wie von alleine quasi als Konsequenz dessen wegentwickeln. Also es sind einfach wie verschiedene Ansätze, wer alles in die aktive Arbeit mit eingezogen wird.
Wie ist das denn jetzt? Darf man denn als Eltern überhaupt streiten vor den Kindern oder ist das dann gleich ein Trauma?
Nee, das ist kein Trauma. Im Gegenteil. Also es ist natürlich ganz wichtig, dass Kinder lernen, konstruktiv zu streiten. Sie kennen das ja auch von sich. Sie wollen gerne die Schüssel im Buddelkasten haben. Das hat ein anderes Kind. Da haben wir einen Konflikt. Wie lösen wir den jetzt? Und wie lösen wir den so, dass wir nachher beide irgendwie gut dabei unsere Bedürfnisse erfüllt haben? Also das ist ganz, ganz wichtig. Und Kinder lernen das von den Eltern. Sie lernen das auch mit Gleichgesinnten, aber sie lernen eben auch ganz viel von den Eltern und schauen sich das ab. Das heißt, es ist wichtig, dass man vor den Kindern streitet. Aber es muss halt ein konstruktiver Streit sein. Es darf nicht unter die Gürtellinie gehen. Und es ist auch ganz wichtig, dass Kinder nicht nur den Streit sehen, sondern auch die Versöhnung oder die Konfliktlösung mitbekommen. Und dass bestimmte Themen nicht vor den Kindern besprochen werden, weil die einfach, gerade wenn es um das Kind selbst geht, wenn es ums Erziehungstechnik, Erziehungsthemen geht, das ist einfach was, das gehört möglichst besprochen, wenn die Kinderohren nicht dabei sind.
Oh, das ist ja gerade eigentlich immer das Schwierigste, weil dann sagt der eine das eine und der andere sagt das andere und dann kriegt das Kind zwei Informationen und dann kommt es zum Krach. Also wie löst man denn sowas?
Also das passiert ja auch ganz schnell, weil der eine sagt, oh ja, du darfst das Eis haben, der andere sagt, nee, aber jetzt gibt's doch gleich Armbrot. Und dann so, das ist genau diese Situation. Für die Kinder ist es am besten, wenn man da als Elternteam, auch als Team möglichst rüberkommt und im Idealfall seine Erziehungsstrategien schon vorher so weit abgesprochen hat, dass man dann zumindest in dem Moment es schafft, mitzutragen, was auch immer derjenige vorgegeben hat, der jetzt eben dann in diesem Fall der Erste war, und dass man es dann zum Anlass nimmt, das nachher aber auszuwerten. Dass man dann gemeinsam nochmal drüber spricht, du höre mal, fand ich vorhin unglücklich, dass du erlaubt hast, das Eis zu essen, war doch gerade irgendwie die Armbrotsituation. Wäre mir wichtig, dass wir das einfach in künftigen solchen Konstellationen dann anders lösen. Also wenn du dir nicht sicher bist, was ich dazu sage, können wir uns vorher erst absprechen, bevor wir dann so eine Entscheidung beide treffen, oder eben aber eine klare irgendwie Strategien entwickeln, wie wir das nächste Mal dann das besser lösen, wäre die ideale Variante. Die geht nicht immer, das ist klar, aber möglichst so wirklich so Erziehungsstreitthemen oder eben Konflikte über die Kinder nicht vor den Kindern austragen, wenn's geht.
Und was ist destruktives Streiten? Was ist unter der Gürtellinie? Vielleicht können wir das nochmal so als Beispiel irgendwie klar sagen.
Also dazu gehört natürlich jede Form von wirklicher, irgendwie körperlicher Gewalt. Das ist aber auch verbale Formen von Streit gehören in diese Kategorie destruktive Kommunikation. Und da, wenn man jetzt wirklich auf der wissenschaftlichen Ebene schaut, was hat sich da irgendwie als besonders schädlich erwiesen oder was gehört so dazu, hat John Gottman, das ist ein ganz berühmter Paarforscher, vier sogenannte apokalyptische Reiter eigentlich identifiziert, die auch sehr gut vorhersagen, ob sich ein Paar trennt oder nicht oder scheiden lässt. Und das ist zum einen verallgemeinernde Kritik. immer machst du das, nie hörst du mir wirklich zu, stets und ständig muss ich dir deine Sachen hinterherräumen. Also ne, das ist einfach was nicht weiterhilft in einem Konflikt, weil es ist ja meist nicht immer, sondern vielleicht in der jetzigen Situation, vielleicht kommt es auch öfter mal vor, aber das hilft auch nicht, diesen Konflikt zu lösen. Also das ist so ein Klassiker. Ein anderer Klassiker ist allgemein so abwertende, demütigende, sarkastische, provozierende Kommunikation, wo man einfach ne, fies wird, den anderen in seiner Person beleidigt und nicht mehr konstruktiv bei der Sache bleibt. Das ist was dazu gehört.
Zum Beispiel, was sagt man da so? Was?
Ach, der Herr ist also wichtiger als ich. So, ne? Also so eine subtive, Suggestivfragen, so. Ja, sicher, ne? So auch so meist auch, das mag gar nicht das Wort sein an sich, sondern so der nonverbale, paraverbale Klang, der da mitschwingt, der das dann transportiert, ne? So diesen Sarkasmus. Ein anderer apokalyptischer Reiter ist der sogenannte Rückzug, wo man einfach jegliche Kommunikation schon im Vorfeld abbricht. Also, mit dir rede ich über sowas gar nicht. Den Raum verlässt und sich der jeglicher Kommunikation entzieht über ein bestimmtes Thema. Das ist hochgradig verletzend, weil man ne, der andere, der da ne, dann in dieser fordernden Rolle ist und ne, irgendwie etwas klären will, wie in so eine leere Wand läuft. Ein vierter Punkt ne, ist das die sogenannte Defensivität. Also dann, ich kann ja nichts dafür. Na, sag mal, was sollte ich denn jetzt machen sollen? Ne? Also wie sämtliche Schuld von sich abweisen und überhaupt keine Verantwortung übernehmen für das, was da jetzt gegebenenfalls vorgeht. Das hilft nicht. Das bringt uns einer Lösung als Paar nicht weiter. Und das gehört eben auch zu diesen apokalyptischen
Zeiten. Also den Fehler auch bei sich suchen.
Den Fehler auch bei sich suchen oder zumindest dem Partner die Chance geben, auf konstruktive Art und Weise eben loszuwerden, was es dann vielleicht auch in demjenigen auslöst, das bestimmte Verhalten, das man da an den Tag gelegt hat. Ne, das mag vielleicht nicht mal seine Schuld gewesen sein. Vielleicht ist es wirklich nicht die eigene Schuld, dass man zu spät kommt. Vielleicht hat der Chef irgendwie noch einen wichtigen Arbeitsauftrag reingereicht, als man eigentlich los wollte und dann... Das hilft dem Partner aber auch nicht, der da mit dem schön gekochten Essen, das dann kalt geworden ist, eigentlich auf einen zu Hause gewartet hat. Ne? Also da auch so ein bisschen vielleicht sich in den Partner reinzuversetzen und das anzuerkennen, dass einen vielleicht einen kleinen Anteil eben der Schuld auch trifft und einfach mal zuzuhören und den Partner da auch abzuholen in seiner Wut oder in was auch immer dann die vorhandene emotionale Lage in dem Moment ist, ist halt einfach wichtig.
Jetzt wird die Lage ja insgesamt Gott sei Dank besser. Die strengen Restriktionen lockern sich. Es besteht wieder Hoffnung auf einen normalen Alltag. Die Familien können aufatmen. Aber vielleicht können Sie uns jetzt noch mal zum Abschluss so ein paar Tipps geben, vielleicht so drei, wie wir auch zukünftig unseren Alltag als Paar oder und als Familie meistern. Was sind so die drei Highlights für uns?
Okay, also drei Dinge, die man jetzt vielleicht auch für künftige Lockdown-Zeiten, von denen wir ja noch nicht wissen, ob sie uns nicht vielleicht sogar auch noch erwarten, die man da mitnehmen kann, ist zum einen sicherlich eine gewisse Gelassenheit und ein gewisses Wohlwollen dem Partner gegenüber, wo man eben denken sollte, vielleicht nicht alles gleich persönlich nehmen, nicht alles gleich auf sich beziehen und mit sich selbst und dem Partner ein bisschen geduldig sein. Vielleicht eben vieles mag jetzt auch an der Stresssituation liegen, da Nachsichtigkeit allen Familienmitgliedern gegenüber walten lassen und im Zweifel für den Angeklagten denken, das könnte ne, so eine Situation auf jeden Fall entspannen. Eine wichtige Sache noch ist, sich in Krisensituationen, wenn man eben merkt, dass der Stress doch Überhand nimmt, versuchen, selber ruhig zu bleiben und die Unterstützungsressourcen, die der Partner liefern kann, irgendwie da gemeinsam als Familie stark zu sein und zu gucken, dass man irgendwie diese Gemeinsamkeiten, die Hilfen, die man sich da geben kann, eben auch ausnutzt und da den Partner mit ins Boot holt, ihn daran teilhaben lässt, was man eben gerade erlebt und da sich nicht allein auf weiter Flur fühlt. Das ist sicherlich was einem hilft, dann auch durch diese Zeit gemeinsam zu schwimmen. Und das Dritte, dass eben auch die Positivität nicht zu kurz kommen darf. Also es ist wichtig, ne, möglichst Konflikte konstruktiv zu lösen, die zu versuchen zu vermeiden, aber gleichzeitig eben auch nicht zu vergessen, selbst wenn man gestresst und eigentlich genervt ist, dass man auch dem Partner, der einem ja was Liebes ist, der einem ein ganz naher Mensch ist, dass man eben denen und auch den anderen Familienmitgliedern natürlich gegenüber irgendwie Positivität zeigt, Wertschätzung zeigt, auch mal ein nettes Wort im Morgen dem Partner vielleicht gegenüber sagt und nicht gleich, ne, nicht gleich die negative Grundhaltung überschwappen lässt.
Als Hautärztin weiß ich viel über Berührung und was das mit uns macht. Ist das ein Tipp oder ein Therapieaspekt in einer Paartherapie, das man als Hausaufgabe gibt? Jetzt umarmen Sie sich morgens immer mal oder so. Gibt's das?
Körperlichkeit spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, auch, ne, das löst Glückshormone aus und löst auch, ne, dieses Bindungshormon aus.
Das Oxytocin?
Heißt, Oxytocin, genau. Das heißt, das kann durchaus eine Hausaufgabe sein. Also, ne, das ist jetzt natürlich nicht zwangsweise irgendwie verordnet für jeden, aber wo man merkt, dass das vielleicht gut tun würde, dass auch selbst das möchte, ne, dass man sowas mit einbaut, dass man sich wirklich irgendwie regelmäßig streichelt oder das Morgenküsschen oder irgendwie solche Dinge mit in den Alltag aktiv einbaut für eine Zeit lang, also verordnet, und dann eben mal zu gucken, ob das Medikament vielleicht irgendwie die Wirkung dann von ganz alleine entfaltet. Ja, auf jeden Fall.
Frau Professor Milek, vielen Dank für diese guten Tipps und Ratschläge mit Take-Home-Message zum gleich heute Abend ausprobieren. Ich hoffe, dass wir damit vielen Paaren und Familien ein bisschen helfen konnten und können durch diese schwierigen Zeiten, aber auch in Zukunft. Und Paartherapie ist eben doch, sollte nicht so tabuisiert sein. Das habe ich heute sehr gut verstanden. Das ist also gar nicht so schräg, wie vielleicht der ein oder andere meinen mag. Ja. Sie haben das mit ganz viel Leidenschaft erzählt. Es war mir ein Riesenvergnügen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte auch persönlich sehr viel Spaß.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hier mit Ihnen über dieses, ne, mein Herzensthema zu sprechen. Und freue mich dann auch über Hörerrückmeldungen und bin gespannt, was dann da auch noch für Fragen raus entstehen.
Ja, Sie geben das Stichwort. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder neue Fragen habt oder eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt mir bitte oder schickt eine Sprachnachricht, die können wir dann auch einspielen, an podcast@tk.de. Ich bin Dr. Yael Adler. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und auf alle eure Beiträge.
Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle 2 Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.